Der RTDE Podcast. Das Interview.
Hallo und herzlich willkommen heute aus dem Studio in St. Petersburg beim Internationalen Wirtschaftsforum. Mein Gast, Hans-Joachim Frey, Kulturmanager und Autor aus Dresden. Herr Frey.
Hallo, schönen guten Tag.
Seien Sie willkommen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Dankeschön. Herr Frey, Sie sind gerade in Sochi im Auftrag auch russischer Stellen damit befasst, ein Kulturzentrum aufzubauen. Sie kommen aus der Kultur, Sie kommen aus der Musik, haben viel mit dem Theater zu tun gehabt, viel mit Russland über lange Jahre hinweg. Wie ist das in Zeiten, in denen es politisch immer mehr knarzt und knirscht?
Erst einmal war das natürlich eine ganz wichtige Entscheidung in meinem Leben. Die habe ich vor 4 Jahren gefällt. Ich hatte zu der Zeit eine wichtige Position in Österreich am Linzer Bruckner Haus. Den Dresdner Opernball führe ich heute noch. Dresden ist meine Heimat. Aber ich bin dann nach Sochi gegangen. Dort ist die Sirius-Stiftung Talent und Success des russischen Präsidenten. Wladimir Wladimirovich ist selber Aufsichtsratsvorsitzender. Es geht darum, Kinder auszubilden. Jeden Monat kommen 800 Kinder im Bereich Sport, Education, Eishockey, Eiskunstlaufen, Schach, aber auch alle Physik, Chemie, Biologie, aber Kunst und Kultur. Ganz wichtig. Und ich durfte dort vor 4 Jahren anfangen, mit einer großen Vision, nämlich ein ganz neues Kulturcenter aufzubauen, was in 2 Jahren eröffnet wird. Und wir machen aber jetzt schon über 100 Konzerte im Jahr, auch immer verbunden mit Meisterklassen für die jungen Kinder. Und das ist ein sehr spannendes Projekt. Und natürlich jetzt, wo ich immer mehr Zeit hier verbringe, gerade in der Pandemie, weil hier natürlich vieles offen war, habe ich 80% meiner Zeit hier in Russland verbracht, kriege ich natürlich diese Spannung mit. Und die Situation macht es nicht einfacher. Und manchmal bin ich auch einfach ein bisschen enttäuscht, dass es immer weiter in diese Eskalationsspirale geht.
Wo sehen Sie den Grund dafür?
Es ist eine geschichtliche Entwicklung, die sich natürlich besonders stark hat. Es angefangen 2013 für mich, nämlich mit Edgar Snowden. Das hat etwas losgelöst, sozusagen, dass Edgar Snowden nach Russland gekommen ist und sozusagen Geheimnisse verraten hat. Dann kam die Umwälzung in der Ukraine. Dann kamen die Sochi Olympischen Spiele, mit denen ich natürlich heute noch befestigt bin, wo bis damals schon 2014 nur der österreichische Bundespräsident Fischer gekommen ist. Sonst kam kein wichtiger EU-Politiker. Also man ist da schon auf Konfrontation gegangen. Direkt nach Sochi hat Russland sozusagen die Krim nach Russland geholt. Und dann begann die ganze Eskalationsspirale und die geht jetzt immer weiter vorwärts, fast mit einer Russophobie, mit einer Dämonisierung, die ins Krankhafte geht, die mich wirklich traurig macht, weil ich immer denke und heute noch tief überzeugt bin, wir haben so viele historische Wurzeln. Katharina die Große, Zar Peter der Große hat russische Wissenschaftler geholt und wir sind ein europäisches Haus. Und ich glaube, Europa macht einen Riesenfehler, wenn sie das nicht beachten, auch zukünftig zu sagen, wir sind ein Europa, wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen einen Weg finden und weggeht von dieser Polarisierung, der gute Westen, der böse Osten, das geht in eine Sackgasse.
Inzwischen kann man ja schon fast Bilanz ziehen. Ja, das Ganze, Sie haben jetzt 2013 gesagt, ich habe damals noch in Russland gelebt. Ich hatte das Gefühl, dieses erste Spüren, dass es sich auseinander bewegt, schon 2003, das war um die Verhaftung von Michail Chodorkowski, als damals auch schon in den westlichen Medien diese Distanzierung, die Entfremdung, sagen wir mal, begann. Inzwischen sind 17 Jahre, 18 Jahre vergangen. Politisch sehen wir, dass sich letzten Endes nichts bewegt. Wir bekommen die Russen nicht auf den Weg, auf den wir ihn haben wollen. Es gibt diese leise Hoffnung, dass wenn es dann mal den Wladimir Wladimirovich nicht mehr gibt, wird alles ganz anders und dann blühen die Landschaften. Ich halte das für grundnaiv. Wie retten wir die eigentlich nicht politischen Bereiche, die Kultur, den Sport, die Kunst?
Wir müssen weggehen, uns auch von einer Naivität zu verabschieden. Also wer in Russland lebt und sich mit vielen Politikern unterhält, hier in Russland ist Wladimir Wladimirovich Putin ein gemäßigter Politiker. Es gibt viel stärkere nationale Kräfte, die ganz andere Interessen haben und die auch den Präsidenten permanent drängen, viel radikaler vorzugehen. Das darf man nicht vergessen. Also es ist so, dass diese Spirale ist wirklich ungut und wir sollten die Russen respektieren. Ich lege großen Wert darauf, dass dieser Respekt untereinander, deswegen als Kulturmanager ist Respekt ganz wichtig. Wir haben ein europäisches Weltbild, dass wir Europa die Nummer 1 in der Welt sind, aber kriegen oft gar nicht mit, wie China jetzt, wie die arabische Welt, wie Russland sich sozusagen selber emanzipiert. Und wir sind der Meinung, mit unserem Wertesystem, wo als erstes die Menschenrechte im Vordergrund stehen, die wichtig sind und die nicht in Frage zu stellen sind. Aber es gibt in anderen Gesellschaften auch andere zusätzlichen Werte, die hier eine große Rolle spielen. Und da kommt natürlich dann auch die Kultur ins Spiel. Und wenn ich diese Werte anfange zu respektieren, mich damit auseinandersetze, muss ich sagen, entweder will ich das gemeinsam oder das Trennende.
Würden Sie es inzwischen fast auch schon so sehen, dass es eigentlich mehr uns nicht darum gehen sollte, jetzt Russland vor dem, sagen wir mal, Illiberalismus zu retten, sondern dass es eigentlich viel wichtiger inzwischen schon um Europa geht, ja? Denn mit den russisch-europäischen Beziehungen, den russisch-westeuropäischen Beziehungen, steht und fällt am Ende auch Europa.
Ja, und es passiert ja etwas, was viel schlimmer ist, was jetzt politisch, weiß ich gar nicht, bis zu Ende gedacht wird. Zwei, drei Dinge. Die erste ist, Russland fängt an, sich abzunabeln komplett von Europa. Russland wendet sich stärker Asien zu. Wenn es diese Achse nicht mehr gibt, was bedeutet das? Zweitens, der größte deutsche Friedenspolitiker war, egal welcher Partei man angehört, für mich nach wie vor Willy Brandt. Wandel durch Annäherung. Und dadurch hat er geschafft, in einen engen Dialog zu kommen. Und das ist für mich wichtig, weil die Russen haben eine große Angst. Sie haben zugestimmt, 1990 der NATO sozusagen Deutschland wieder zu vereinigen. Aber sie haben gesagt, bitte keine NATO-Osterweiterung. Es geht immer weiter. Ja, und im Westen wird argumentiert, ja, das ist gut, das muss so sein und Demokratisierung und alles. Ja, aber die Russen betrachten das als wirklich eine der schlimmsten Niederlagen. Das Ende der Sowjetunion und das Ende sozusagen des Warschauer Pakts und dass man seine Eigenständigkeit verloren hat. Und dann geht es weiter und weiter. Und jetzt ist irgendwo ein Punkt gekommen, wo die Russen das erste Mal sagen, es gibt kein Weiter. Wir machen nicht. Belarus bleibt auf jeden Fall bei uns, ob es in eine russische Union geht oder nicht. Krim bleibt auf jeden Fall in Russland. Und so, man schafft Fakten. Und jetzt kommt nämlich die Situation, wo man sagt, will ich weiter auf Eskalation gehen? Das ist auch eine Kriegsgefahr. Und das hat Willy Brandt gar klar gesehen. Und deswegen beziehe ich mich auf Sie, auf die Grünen. Ich denke, die sollten nicht auf die Kriegsgefahr gehen, sondern wie schaffe ich Frieden? Nämlich durch Gespräche, durch Kommunikation, den anderen zu respektieren, gemeinsam einen Dialog zu kommen, weg mit der Dämonisierung der einseitigen Festlegung, wer ist der Gute und der Böse, auf Augenhöhe. Und dann kann ein konstruktiver Dialog stattfinden, wo Europa vielleicht auch seine Interessen wieder mehr und besser auch durchsetzen kann.
Das ist eine interessante Beobachtung, die Sie da haben, weil das deckt sich mit meinem Eindruck, dass sich gerade im letzten, ja, ich würde sagen im letzten Jahr, in den letzten ein, zwei Jahren in Russland so eine Stimmung breit macht. Wir sind nicht mehr zum Kompromiss bereit. Näher auf euch gehen wir jetzt nicht zu. Es ist eine tiefe Enttäuschung zu spüren, dass man auf uns Russen nicht zugeht. Und die Russen aus ihrer eigenen Sicht, ja, das mag man jetzt aus Westen anders sehen, ja, vor allem wenn man Russland nicht kennt, ja, und nur Zeitung liest bei uns, haben wir das Gefühl, wir gehen endlos viel, wir reichen wir haben dem Russen 20 Jahre lang so die Hand gereicht und da kommt nichts. Und hier ist das Gefühl genau andersherum. Das ist sicher die Gefahr. Ich habe jetzt auch hier auf dem Podium ein, zwei Mal, auch in Interviews ein, zwei Mal das Wort Krieg wieder gehört, ja, als Schreckensbild. Aber das rückt auf einmal wieder in den Horizont des Möglichen.
Ja, das ist das eigentlich Schlimme, was vergessen wird. Die Russen haben da eine ganz eigene und besondere Perspektive. Sie sehen, wer hat den Krieg gebracht 1941, am 22. Juni? Die Wehrmacht des Nationalsozialismus. Und dann begann der Zweite Weltkrieg mit 27 Opfern der Sowjetunion. Tote Menschen. Es gab die Leningrader Blockade. Hier in dieser Stadt, anderthalb Jahre, wurde diese Stadt systematisch ausgehungert mit vielen Millionen Toten. Und da steht eine gewisse Schuld. Und die Russen sagen, ja, wir haben überall immer nur Zugeständnisse gemacht, Zugeständnisse. Wir haben den Krieg gewonnen und trotzdem sind wir eigentlich die Verlierer. Wir haben die Bundesrepublik Deutschland freigegeben, um Deutschland wieder zu vereinigen. Wir haben die und die Zugeständnisse gemacht, aber was bekommen wir zurück? Europa geht nur auf Konfrontation und jetzt reicht es uns. Es ist die rote Linie überschritten.
Das sehe ich ähnlich. Weil Sie haben Sie eben auf dem Podium den einen Russen gehört, der daran an den Europaratsbeschluss erinnert hat, dass es eine Gleichverteilung der Kriegsschuld Deutschland und Sowjetunion gibt. Deutschland hat dem nicht zugestimmt, das ist auch angesprochen worden. Aber der Europarat hat das also auf Betreiben natürlich vor allem der Opferländer, ja, des Baltikums und Polens gemacht. Aber der Zorn darüber, ja, sitzt natürlich enorm tief. Bei uns schaut man sich das Hitler-Stalin-Abkommen an und konstruiert daraus eine Kriegsschuld, eine geteilte Kriegsschuld. Hier sieht man auch aufgrund der Erziehung natürlich, aufgrund der patriotischen Ideologie und des patriotischen Konzepts, sieht man das absolut anders. Und wir laufen definitiv auf eine Situation hin, wo also so scheint es mir absolut zu sein, wo schon ein leichter Funke, ja, richtig böse enden kann.
Ja, also es ist eine nicht ungefährliche Situation. Wir verlieren damit auch unseren Einfluss, sozusagen, ich sage den deutschen oder europäischen Einfluss in Russland. Die junge Generation kriegen nur mit Sanktionen, sie wenden sich ab. Russland geht ganz seinen eigenen Weg, einen patriotischen Weg, wie Sie gesagt haben. Ja, aber die Gefahr ist doch etwas anderes. Es gibt hier über 180 ethnische, völkische Gruppierungen in diesem Land. Und was passiert denn, wenn das nicht mehr stabil ist? Ich lebe jetzt in dem Land seit ein paar Jahren, das muss anders geführt werden. Hier gibt es auch grundsätzlich auch einen ganz anderen Kommunikation- und Führungsstil. Das ist so, das steckt in der Psychologie. Es gab in Russland, muss man ja auch offen sagen, eine wahre, gewachsene, über Jahrhunderte gewachsene Demokratie, wie in manchen Ländern bisher nicht, auch in seiner russischen Geschichte. Und es gibt jetzt den Weg einer Demokratisierung. Aber gleichzeitig ist es so, man erwartet in jeder Sitzung, wenn sie in einer Management-Sitzung ist, gucken sie einen immer an, wo ist der Führer? Wer spricht? Es muss jemand führen, jemand muss der Kommandier sein. Und wenn das nicht ist, dann ist erstmal eine Hilflosigkeit. Das erzähle ich nur, um sozusagen die russische Kultur und das Umfeld ein bisschen zu begreifen. Hier dürfen rote Linien nicht überschritten werden, weil wenn das anfängt, ein Sprengstoff zu kommen und einzelne ethnische Völker anfangen, sich zu verselbstständigen, von Europa oder der NATO sozusagen benutzt werden, und dann kann es zu einer ganz großen Destabilisierung Europas sehen. Und denn, wenn das Wort Krieg kommt, ja, das ist nicht unmöglich, wenn ich höre, dass Truppen in Ukraine aufgestellt werden, amerikanische NATO-Truppen, russische. Man sollte jetzt deeskalativ sein, wirklich sprechen. Deswegen ist es mir eine Angelegenheit. Ich habe ja selber auch ein Buch geschrieben. Das ist vor 3 Jahren in Deutschland erschienen. Russland lieben lernen, was meine persönliche Geschichte auch meiner Familie. Mein Urgroßvater war hier schon vor 100 Jahren Pfarrer. Wir sind eine baltische Familie. Armin Müller-Stahl ist mein Onkel. Und das habe ich hier alles beschrieben, viele Russen, die ich begegnet habe. Jetzt haben wir es in Russland übersetzt. Und das ist hier jetzt gerade veröffentlicht.
Научиться любить Россию.
Genau, und vor 3 Jahren war es in Deutschland, ist noch in Deutschland im Husum Verlag auch zu kaufen. Es war da ein großer Erfolg, war sogar in der Spiegel-Bestsellerliste. Also das ist mir wichtig, Kulturbrücken zu bauen und den Leuten zu sagen, respektiert, lernt Russland lieben. Warum? Weil alle sagen, oh, Russland, da ist es dunkel, dort gibt es Bären, das ist nicht sympathisch. Nein, Russland, wenn ich nach Moskau komme, es ist inzwischen wahrscheinlich die spannendste europäische Stadt. Wissen das die Bürger in London, in Paris?
Ich weiß nicht, würde mich mal interessieren, ich habe ja auch lange in Russland gelebt und mein Eindruck war immer, also das, was Sie auch beschrieben haben, jetzt ist eigentlich eine Gesellschaft, die nach Autoritäten ausgerichtet ist. Mein Eindruck war immer, wir sind da gar nicht so verschieden, wir Deutsche jedenfalls. Ja? wir sind genauso eine Konsensgesellschaft wie Russland, und das ist durchaus gefährlich, weil bei uns man sich auch danach orientiert, was ist denn so angesagt. Ja? Sind wir kein romanisch-westliches Volk, wo der Einzelne einfach sagt, ey, das ist jetzt nicht, das ist nicht das, was ich denke. Ja, jetzt sage ich mal, was ich denke. Und wenn in so einem konsensorientierten Volk eine allgemeine Ideologie, ja, das kann jetzt unsere liberal-demokratische sein, das kann eine patriotische sein, wenn eine Ideologie zu stark wird und selbst schon autoritär wirkt, ja, und dann zwei Ideologien gegeneinander streben, ja, dann sehe ich wirklich jedenfalls die Notwendigkeit, dass es Menschen wie Sie gibt, die herausgehen und sagen, wurscht, ich tue jetzt mal die Politik zur Seite. Vielleicht sollte man das Recht auf Räume des Unpolitischen reklamieren.
Ja klar, aber natürlich, die Politik wird gleich wieder sagen und benutzt jedes Kulturelle auch wiederum, um es zu politisieren. Also Kultur ist ganz wichtig, Wissenschaft ist wichtig, Sport, ja, und Wirtschaft. Und deswegen sitzen wir auf dem Wirtschaftsforum hier. Das sind ganz wichtige Brücken und die dürfen nicht kaputt gemacht werden, wie es jetzt mit Wirtschaftssanktionen. Sollte man alles zur Seite nehmen, sondern es geht darum, gemeinsame Inhalte zu schaffen. Weil wenn die Politik eine Sprachlosigkeit miteinander hat, dann sollten wenigstens alle anderen Bereiche keine Sprachlosigkeit haben.
War das nicht ein Riesenfehler von der Kanzlerin 2014, diesen Primat der Politik ausgerufen zu haben? Oder sagen wir, war der Fehler nicht auf der Seite der Wirtschaftsführer, die dann nämlich sofort stillgestanden und in Acht gehorcht haben?
Das war sicher eine problematische Sache. Aber ich will Ihnen kurz eine eigenständige Geschichte erzählen. Als ich 2017 das Angebot bekam, nach Sotschi zu gehen, ich bin ja bis heute noch Leiter des Dresdner Opernballs, bin ich zu Thomas de Maizière gegangen, damaliger Innenminister. in der Bundesrepublik Deutschland nach Berlin, den ich kannte, weil er in Dresden lange Zeit lebt, seit 20 Jahren in Dresden, und wir haben uns gut kennengelernt. Und ich habe ihn ganz offiziell gefragt, Herr Minister, Herr de Maizière, was raten Sie mir? Ich habe das Angebot bekommen in Sotschi. Soll ich das machen? Weil ich möchte nicht, dass Dresdner Opernball oder so etwas beschädigt ist. Ich möchte das über Jahre weitermachen. Das war sehr interessant, wie er geantwortet hat. Er sagt, es gibt eine offizielle Antwort und eine inoffizielle Antwort. Die offizielle ist, die Bundesrepublik Deutschland steht an der Seite der Europäischen Union, der NATO, für gute transatlantische Beziehungen. Und wir lehnen sozusagen die, wie er sagte, Annexion der Krim ab. Und wir haben ein klares Russlandbild. Pause. Und jetzt kommt die inoffizielle Botschaft. Natürlich ist es wichtig in der Zeit, jetzt gute Drähte in Kultur, Wissenschaft, Sport aufrechtzuerhalten, einen Dialog. Bitte gehen Sie nach Russland, machen Sie das, aber sitzen Sie nicht jede Woche sozusagen in einer Talkshow und machen Präsidentenbashing. Machen Sie das geschickt, das probiere ich zu machen, mit solchen Botschaften, mit solchen Büchern, viele Kulturprojekte zu machen. Aber es ist wichtig, jetzt noch wichtiger als vor 3 oder 4 Jahren, 2017, die Zeit ist vergangen, jetzt eine andere Zeit als 2017 schon. Und wir stehen vor einer Eskalation und da muss auch gewarnt werden. Das Thema darf nicht in den Bundestagswahlkampf sein, sollte nicht polarisiert werden, es sollte auch nicht von den Grünen jetzt benutzt werden mit einem negativen Russlandbild. Das ist wirklich gegen eine europäische Friedenspolitik, sondern sollte einen Weg finden, einen Schlüssel, unabhängig von Amerika, für ein europäisches Haus mit guten Beziehungen nach Russland, gerne auch gute Wirtschaftsbeziehungen in die Ukraine, um den gesamten Raum Lissabon nach Vladivostok zu nutzen für ein gemeinsames Europa. Das wäre mein Traum, meine Vision.
Legen Sie da nicht gerade den Finger in die Wunde mit der Erinnerung an dieses Gespräch mit Herrn de Maizière? Denn ich sehe das ganz genauso. Ein Auseinanderklaffen offizieller und inoffizieller Positionen. Bundestagsabgeordnete, Politiker sagen mir in Berlin ständig, ja, Ihnen kann ich es ja sagen, ja, unter uns, ja, dürfen Sie niemandem sagen, aber, und sagen was völlig anderes, als dann offiziell die Linie ist. Das merken doch die Leute. Ja. Ist das nicht gerade einer der Gründe, auch für unsere, das geht weit über Russland hinaus, ja, das sich entfremden des sogenannten Volks und der sogenannten Elite, was wir jetzt...
Ja, absolut. Das ist eine ganz große Gefahr. Es darf keine Konformität geben. Also ich, der
das
in Dresden
ja eine Konformität.
Lebe, der aber aus Hannover kommt, aber seit 20 Jahren mit Dresden verbunden bin, lebe, ich stelle viele unzufriedene Leute fest dort in Sachsen, die aber alle gute Beziehungen zu Russland haben wollen. Weil in der DDR haben sie die Sowjetunion ein bisschen kritisch gesehen, aber alle haben Russisch gesprochen. Man hatte sozusagen von zu Hause doch zum Bruderland irgendeine Art von Beziehung. Und das verstehen sie nicht, dass das jetzt so einseitig negiert wird. Und ich glaube, da sollte man wieder zu einer Offenheit kommen und nicht... Es darf keine Modeerscheinung sein, dass es plötzlich in ist, schlecht über Russland zu reden. Und das ist eine ganz große Gefahr. Und ich sage sogar das ketzerische Argument, wer das tut, der nimmt in Kauf einen Schritt, in eine Richtung zu gehen, die zu Eskalationsereignissen führen kann, wo der Krieg der letzte Schritt wäre. Und da muss man aufpassen.
Wir verlieren vor allem, wir verlieren Souveränität und Handlungsfreiheit, indem wir uns hinter einer Ideologie verstecken, immer wieder das Offizielle, ja, während wir dadurch natürlich nur immer nur im Rahmen Europas handeln und reden können, im Namen der westlichen Wertegemeinschaft. Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Ja? Wir als Deutsche sind gar nicht mehr handlungsfähig, weil wir uns unterwerfen diesen großen Konzepten, die letzten Endes andere definieren, ja? Die letzten Endes dann als offiziell zu gelten haben, als Dogmen, innerhalb derer dann keine reale Politik, keine pragmatische Politik mehr gemacht werden kann. Denn ich erinnere jetzt immer an die Umfragen, die wir hier haben. Gar nicht lange her, zum Thema Fertigbau Nord Stream 2. 75% der Bevölkerung, das ist nachhaltig, der deutschen Bevölkerung, spricht sich für den Fertigbau aus. Regelmäßig, wenn Sie fragen, umfragen, wie viele Menschen wünschen sich ein gutes Verhältnis zu Russland, das ist immer im über 2-Drittel-Bereich. Und gleichzeitig haben wir von den Medien, von der Politik, bekommen wir das offiziell völlig anders laufende Bild, dass solange die Russen nicht das und das tun, solange sie das und das nicht tun, ja, darf mit ihnen praktisch nicht geredet werden. Jetzt ist der Petersburger Dialog aufgekündigt worden, auf Eis gelegt worden, nachdem Russland drei jetzt liberale Organisationen, Libmed und andere, ja, für unerwünscht gehört, erklärt ja. hat. Gut, jetzt kann man sagen, wir gehen mit der Stirn durch die Wand, aber mit der Stirn durch die Wand gegen Russland sind wir noch nie weit gekommen.
Gucken Sie, der Russe ist sehr stolz. Das ist es so. Sie sind ein stolzes Volk, auch ein sehr nationalistisches Volk. Das muss ich respektieren. Wenn ich jetzt zu Ihnen, wir machen jetzt ein sogenanntes kurzes Rollenspiel. Sie sind ein Russe und ich sage, passen Sie auf, das ist schlecht, das ist ein Fehler, das akzeptieren wir nicht. Sie gehen sofort in Deckung und irgendwann machen Sie die Rolllagen zu. Aber wenn ich sage, komm, lassen Sie uns doch mal sprechen. jetzt reden wir es mal richtig durch. Das ist schon großartig, was das Land macht. Wir sehen aber ein paar Dinge kritisch. Können wir nicht in den und den Punkten gemeinsam vielleicht Änderungen hinschauen? Hier haben wir andere Sichtweisen. Wie schaffen wir es, Brücken zu bauen? Wie schaffen wir gemeinsam? Dann erreichen Sie einen anderen, ganz anderen Dialog.
Ja, und dann auch nicht alles gleich in der Öffentlichkeit. Ja,
und
nicht
das, was Sie jetzt
nicht
machen,
alles gleich.
Die Russen verlieren den Respekt vor Europa. Und sie ruinieren den Respekt. Und das ist das Schlimmste, was jetzt gerade passiert auf der sozusagen bilateralen Ebene, dass Russland sagt, komm, wir lassen das alles nicht mehr uns machen. Wir schließen NGOs, wir schließen das. Ich habe Angst, dass das jetzt so weitergeht, ein, zwei Jahre. Und dann ist wirklich der eiserne Vorhang geschlossen. Und dann stehen wir vor einer Situation, wo wir das alle mal, ah, das haben wir ja nie gewollt, das haben wir ja nie gedacht, wo vielleicht sogar ein kriegerisches Ereignis im Raum steht, haben wir nie gewollt. Ja? Dann macht das aber erstmal rückgängig. Und das können wir jetzt noch machen. Konstruktiver Dialog.
Na, wir sind jetzt sicherlich durch das Verhalten von Lukaschenko mit dem Flugzeugentführung, es ist ja nicht unbedingt, ist ja erzwungene Landung gewesen, sind wir natürlich nochmal einen massiven Schritt weiter reingetragen worden.
Also das ist ein delikates Thema, ob das so geschickt war, da will ich mich nicht zu äußern.
Also das ist,
weil es gibt ja Grundregeln im internationalen Dialog, Flugrechte, die Russen haben in 40 oder 50 Jahren nie die Gaspipeline zugedreht. Ja. Egal was war, das wäre ja auch ein Druckmittel gewesen. Weil sie wissen, dann sägen sie an dem eigenen Ast. Es gibt so heilige Dinge im internationalen Dialog, so dass es damit mit dem Flug leider, das war nicht.
Nee, aber was ich gerade damit sagen wollte, ist, dass eine solche Eskalation, selbst wenn die beiden Seiten, Westeuropa und Russland, der Ansicht sind, sie können den Konflikt noch einigermaßen verwalten, ja, administrieren, kann natürlich von dritter Seite, in diesem Fall war es ja Belarus, ist ja gar nicht unmittelbar ein Partner gewesen in dieser Rivalität, kann von dritter Seite aus plötzlich ein Eskalationsschritt erfolgen, der andere zur, das war ja 1914 nicht anders, ja, da war es Serbien, ja, die plötzlich den Funken gemacht haben.
Also das ist ein heikles Thema, da sollte man sich zurückhalten. Das Gleiche ist bei Nord Stream, was die Deutschen wissen, und das weiß die Bundeskanzlerin auch ganz genau, wenn ich eine komplette Energiewende herbeiführe, Atomkraftwerke schließe und alles Mögliche, irgendwo muss der Strom herkommen und ich brauche sozusagen das Gas. Das wissen Sie, dass wir Deutschen davon ein Stück abhängig sind, auch Europa, und deswegen braucht man die zweite Pipeline. Also ist einfach ein Muss, weil man sicher sein kann und sicher ist, dass es mehr Energie in Zukunft geben muss. Und dann kann man trotzdem die Energiewende herbeiführen, aber die braucht halt 20 Jahre in einer Gesellschaft. Aber
ich möchte nochmal zurückkommen zum Schluss auf meine Idee der Räume des Unpolitischen, die man offensiv reklamieren muss. Ja? Und nicht verteidigen, dass man mit den Russen redet, sondern ich habe das Recht auf diesen unpolitischen Raum, ich habe das Recht auf Handel, auf Wandel, auf Kultur. Wie sind Ihre Pläne? Sie haben Sochi, ja, was...
Ja, wir haben große Pläne. Ich kann zum Beispiel auch erzählen, ich habe ja den Dresdner Opernball gegründet, wir werden am 4. September einen Dresdner Opernball in St. Petersburg machen. Und da kommen 200 Deutsche. Und das ist nämlich interessant, auch gerade aus Sachsen und Dresden, dass wenn wir das jetzt verschicken, gerade im Katharinenpalast in St. Petersburg, ist am 4. September ein Ball. Toll, schöner Platz, da wollen wir hin. Haben Sie Bedenken wegen... Das interessiert uns jetzt gar nicht. Ein unpolitischer Raum. Wir wollen jetzt genießen. Wir wollen nach Russland kommen. Anfang September ist noch schönes Wetter. Wir wollen mal raus nach der Pandemie. Und das sind so wichtige. Unpolitische Räume ist ein wunderbarer Begriff. Den nehme ich jetzt mit.
Okay, ja, ja.
Das haben Sie toll geprägt und das interessiert mich sehr. Und das ist genau da, wo ich mich wege. Mein Grund ist wirklich, viele Kulturprojekte zwischen den Ländern zu machen und einfach zu einem ganz unaufgeregten Dialog zu kommen. Und sozusagen, schaut euch mal die russische Kultur an, die russische Literatur, die russische Geschichte. Das ist lohnenswert. Und die ist so verbandelt. Wissen Sie, ich habe jetzt vor Tagen Spielpläne als Opernmanager auch der Wiener Staatsoper, der Londoner Oper gesehen. Da singen 60% russische Künstler.
Naja.
Oder Künstler aus dem Bereich der früheren Sowjetunion, georgische, armenische etc. Wow, spricht keiner drüber. Ist ja auch gut, dass man keiner spricht, das ist ein unpolitischer Raum. Aber das ist doch toll, weil einfach hier ein so großer Humus ist an Menschen, an Kultur, an toller Ausbildung. Und deswegen genieße ich, dass ich natürlich hier arbeiten darf. Ich habe es genossen, auch im letzten Jahr, während der Pandemie, dass Europa geschlossen war, zu sagen, komm doch hier. Ich habe sogar einen Witz gemacht. Als ich war in Deutschland Anfang April, in Ostern, da haben die Leute gesagt, fährst du wieder zurück? Und dann habe ich den Witz gemacht, weil Europa komplett geschlossen war. Ja, ich möchte, weil ich mich frei bewegen. Das kann ich nicht wissen.
Also außer jetzt Sirius, der Opernball in St. Petersburg, haben Sie noch Theater, Operprojekt?
Ja, ich arbeite ja noch als Regisseur.
Ja, ja.
Sozusagen auch weltweit. Ich mache auch ein großes Projekt in Dubai zur Expo. Bin noch mit der FIFA. Ich habe ja die große FIFA-Gala für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 hier in Bolschoi gemacht. Also da gibt es viele Projekte immer in diesem internationalen Kulturbrücken-Kontext.
Herr Frey, ich drücke die Daumen. Ja. Danke, dass alles gut wird.
Und wenn ich ein letztes Wort persönlich noch sagen darf, ich finde es eine ganz tolle Arbeit, die Ihr Sender macht. Und Sie machen genau das, Sie bauen Brücken in der Kommunikation. Und das ist das Wichtigste, deswegen habe ich mich sehr gefreut hier zu sein.
Ich habe 23 Jahre hier gelebt. Okay, Herr Breit, Dankeschön.
Das war der RTDE Podcast.